herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts der Mobility Allstars. Ich bin der eine Host, mein Name ist Tobias Pusch und mit mir sitzt wie immer hier der andere Host und das ist der
Stefan Tschirschwitz. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und das ist übrigens der Vorsitzende des Mobility Allstars e.V. Ja, worum geht's in so einem Podcast, Stefan?
Wir beschäftigen uns in allen möglichen Facetten mit der Mobilitätswende. Und ich habe heute einen Gast eingeladen, der kommt aus der Schweiz. Grüezi, Thomas.
Genau,
ich moin versucht, moin. Moin moin aus Hamburg.
Das klang ganz gut.
Genau, wir hatten vor kurzem unsere Vorständin Judith Häberli im Podcast und da habe ich direkt mal das Grüezi mir angeeignet. Finde ich eigentlich ganz cool. Also wir freuen uns sehr, dass wir auch immer mal wieder jemand aus dem deutschsprachigen Raum haben und zwar aus den anderen beiden Ländern, eben heute die Schweiz, demnächst vielleicht auch jemand mal aus Österreich. Thomas, wir stellen dich nicht vor, sondern diese Ehre gebührt dir selbst. Natürlich unter Zeitdruck, wie es sich für Mobilitätswende gehört. Also das gehört ja zum Alltag unserer Mobilität irgendwie mit dazu. Es muss schnell gehen. 60 Sekunden hast du, Tobias.
Ja, genau. Ich war hier schon am Rumnesteln. Hoppla, Moment. Ich halte eine Uhr ins Bild. Ne, dann siehst du, wenn die 60 Sekunden vorbei sind.
Super.
Sieht man das?
Nee. Ja, da geht's. Sich.
Start.
Perfekt. Ich bin Thomas und ich war eigentlich schon als Kind immer gerne im Theater und habe gerne Theater gespielt und bin in diese neuen Welten eingetaucht für mich. Und irgendwann im jugendlichen Alter habe ich dann gemerkt, dass das Schauspiel wahrscheinlich nicht so meine Karriere sein wird, sondern dass ich die Lebensräume in den Städten gestalten möchte und so meine Kreativität ein bisschen ausleben. Und so hat sich dann für mich auch ein wenig ein ungewöhnliches Berufsfeld aufgetan, wenn man ursprünglich eher musisch veranlagt ist. Das ist nämlich die Stadtplanung und heute beschäftige ich mich sehr stark damit, wie können wir unsere Straßen zu neuen Räumen machen, die nicht nur für den Verkehr sind, sondern auch, um sich aufzuhalten und wohlzufühlen. So. Ich war drin,
herrlich,
oder?
Wunderbar. Herrlich.
Ich könnte auch noch mehr erzählen, aber ja.
Das machen wir gleich jetzt noch. Hast du den Firmennamen eigentlich schon genannt?
Nein. Dann ich arbeite bei urbanista.ch heute und bin da Mitgründer. Da lebe ich meine Kreativität aus.
Also ich glaube, das ist einfach nur totaler Zufall, aber wir hatten jetzt zwei Schweizer im Podcast und beide haben zuerst Schauspiel oder zumindest damit kokettiert und sind danach in der Mobilität gelandet. Mal schauen, ob sich da...
Und beide Firmen fangen mit Urban an oder Urban, ne?
Ja, absolut.
Also, Urban Connect von Judith und dann Urbanista jetzt von dir. Also das,
die Story kennen wir doch schon. Irgendwie glauben, das sei da so einfältig in der Schweiz, ja.
Na, das wollten wir nicht sagen, nein.
Wir haben unsere Gäste natürlich nicht irgendwie total zufällig ausgewählt, sondern mit einer gewissen Absicht. Mobilitätswende hat eben auch was mit Städten zu tun und vor allem mit Räumen. Und Thomas, du hast ja gerade schon ein bisschen durchblicken lassen, dass genau diese Gestaltung des Raums eigentlich dein Steckenpferd ist. Und deswegen bist du heute auch hier im Podcast. Bevor wir jetzt aber dich ausquetschen und aus dir die ganze Kreativität des Raumes rausziehen, stellen wir natürlich die gleiche Frage wie allen anderen auch. Mobilitätswende, ein echt schwerer Begriff und sehr vielleicht auch gar nicht so greifbar. Welche drei Assoziationen fallen dir denn zu diesem Begriff ein?
Für mich ist die Mobilitätswende, oder ich nenne es eigentlich lieber Verkehrswende, weil die Mobilität will ich nicht wenden. Die Mobilität, die soll eigentlich hoch bleiben. Wir wollen ja niemandem irgendwie die Mobilität wegnehmen, sondern den Verkehr verändern. Deshalb ist es eigentlich für mich die Verkehrswende, aber das ist wieder ein ganz anderes Bubble-Thema. Die Assoziationen für mich sind Experimentierfreude, Bewegung und Lebensfreude und Verlustängste, die ich mit der Verkehrswende verbinde. Und das ist auch, was ich in meinem Berufsleben oft damit konfrontiert bin.
Wunderbar, vielen Dank. Vielleicht gleich mal zum Einstieg die Frage, das, was mich am meisten interessiert, oder als ich das so ein bisschen mich reingelesen habe ins Thema, habe ich gedacht, seid ihr eigentlich Städteplaner oder Raumplaner? Wie sieht euer Alltag aus? Kommen Kommunen auf euch zu? Wer beauftragt euch und was macht ihr dann?
Tatsächlich, normalerweise sind das Städte oder Kommunen. Manchmal sind es auch Verkehrsbetriebe, manchmal Immobilienentwicklungsfirmen. Aber schon üblicherweise sind es Städte und Gemeinden, die da mit uns zusammenarbeiten und oft ein Problem haben. Manchmal haben sie eine Idee, die sie umsetzen wollen und dann uns fragen, ob wir sie unterstützen können.
Beim Experimentieren. Experimentierfreude.
Zum Beispiel, genau. Zum Beispiel.
Was kann das sein für eine Idee oder für einen Wunsch?
Also aktuell sind in der Schweiz gerade viele Projekte mit Superblocks, die bewegen die Städte. Das heißt, es sind autofreie Quartiere, wo der Autoverkehr eigentlich rund um die Quartiere rumgelenkt wird. Und im Quartier selbst versucht man, die Straßen so zu legen, dass man mehr oder weniger wieder am gleichen Ort rauskommt, wenn man reinfährt. Also dass es keinen Durchgangsverkehr gibt. Und das ist jetzt ein Thema, womit wir uns stark beschäftigen in der Schweiz, und da haben wir jetzt sehr viele Erfahrungen gesammelt und können so auch den Städten weitergeben, und das ist für die natürlich interessant, so müssen sie ihr Wissen nicht jedes Mal wieder von Grund auf neu aufbauen.
Dieses Thema Superblocks, also ich glaube, die Urmutter der Superblocks ist ja Barcelona, oder? Also zumindest fällt mir das immer ein. Kommen die Städte dann also mittlerweile wirklich darauf auf euch zu und sagen, ne, Barcelona habe ich gehört, will ich auch? Oder beschreiben sie erstmal ein Problem und dann ist deine Lösung der Superblock-Ansatz?
Ja, Superblocks inzwischen ist in meiner Bubble schon fast ein bisschen ein Modewort, und die Städte finden eigene Namen für das, was sie eigentlich mit diesem Konzept, das ursprünglich aus Barcelona stammt und ja eigentlich auch schon sehr alt ist, ist nicht wahnsinnig neu, jetzt kommt es einfach wirklich auf, weil es diesen Need, diesen Urge gibt in den Städten, dass man Lebensqualität schafft, dass man aber auch die Emissionen vom Autoverkehr aus den Quartieren rauskriegt. Und da sind halt Superblocks wie ein super Tool, das man nutzen kann und in adaptierter Form auch auf fast jede Stadt anwenden kann.
Und dann experimentiert man erstmal, weil die Leute Verlustängste haben, und stellt erstmal so ein paar, keine Ahnung was, so wie nennt man das, Straßentrenner oder Barrieren hin, und dann probiert man ein bisschen aus, oder wie kann man sich das, oder werden sofort Fakten geschaffen und fertig?
Nein, im Idealfall probiert man effektiv aus, deshalb auch diese Experimentierfreudigkeit. Also es braucht schon mal einen Willen, irgendetwas zu ändern. Es ist aber auch die Realität, dass man es nie allen Menschen recht machen kann. Und deshalb probiert man zu Beginn mal aus, versucht dann noch zu justieren, was man besser machen kann. Aber die Realität ist effektiv. Alle wird man zumindest zu Beginn nicht zufriedenstellen, und dann stellt sich aber normalerweise so nach ein paar Monaten gibt es eine immer größer werdende Befürworterschaft, und irgendwann dreht sich denn das. Zuerst sind die lauten Stimmen sind eher dagegen, und nach einer gewissen Zeit sind dann die lauten Stimmen eher dafür, und diesen Kipppunkt muss man jeweils ein bisschen auch aushalten. Deshalb auch die Verlustängste. Zuerst, das ist total menschlich, dass man zuerst Angst hat, etwas zu verlieren. Die Menschen, die haben grundsätzlich eigentlich eine höhere Angst davor, etwas zu verlieren, als etwas zu gewinnen. Und deshalb sind diese Verlustängste sehr präsent. Und sobald sie aber spüren, dass sie da eigentlich auch sehr viel mehr gewinnen an Lebensqualität, als was sie verlieren, wenn sie nicht mehr ganz so frei mit dem Auto unterwegs sein können, sobald sich dieses Bewusstsein ändert, sind auch die Verlustängste eigentlich umgedreht. Dann wollen sie die Lebensqualität, die sie gewonnen haben, nicht mehr verlieren.
Und Verlustangst heißt wahrscheinlich konkret Parkplatz, ne? Beziehungsweise ich komme mit dem Auto überall hin.
Genau, also es sind vor allem die Parkplätze, die ein Problem sind, weil Mit dem Auto kannst du ja immer noch in die Quartiere reinfahren. Das ist grundsätzlich, bleibt alles erreichbar mit dem Auto. Also, aber die Parkplätze, das sind schon, gewisse Leute haben das Gefühl, ein Parkplatz auf öffentlichem Grund ist ein, nahezu ein Menschenrecht.
Haben wir in der auch
Schweiz,
so gelernt.
Lustigerweise, in der Schweiz haben die Gerichte schon mehrmals so geurteilt, dass ein Parkplatz auf privaten Grund gehört und eigentlich nichts auf der öffentlichen Straße verloren hat. Aber das ist Schweizer Rechtsprechung.
Hilf mir nochmal, ich will nochmal einen Schritt zurück. Also wie fängt's an? Also man hat einen Verkehr und man möchte den verändern, oder hat man keinen Raum oder einen Raum und den möchte man anders gestalten und dann ist sozusagen Mobilität halt einfach nur als erstes davon betroffen? Also wie fängt das Ganze eigentlich an?
Also ich glaube, es gibt zwei Schienen, die wichtig sind. Die eine Schiene ist die Klimakrise, also Mobilität hat oder Verkehr hat einen sehr großen Anteil in unseren Breitengraden am CO2-Ausstoß. Es ist ungefähr ein Drittel bis 40%. Also die Städte müssen etwas ändern am Verkehr, damit sie ihre Klimaziele erreichen können. Das ist das eine. Und das, was die Städte aber viel stärker antreibt, das sind oft der Druck aus der Bevölkerung. Weil die Bevölkerung besitzt immer weniger Autos in den Städten und gleichzeitig verändert sich das Bild der Straßen eigentlich nicht, obwohl sich die Verkehrszusammensetzung ändert. Und das erzeugt einen Druck aus der Bevölkerung, dass sie diese Qualität auf den Straßen auch einfordern. Und dieser Druck führt dann dazu, dass die Städte etwas tun und genau solche Konzepte umzusetzen versuchen. Und also eigentlich ist es am schönsten, wenn wir wissen, wir tun eigentlich etwas, das aus den Quartieren kommt.
Also es hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass in den Städten tatsächlich der Autobesitz abnimmt.
Ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In der Schweiz ist es in allen Städten, die der Autobesitz nimmt, ab. Es würde mich eigentlich erstaunen, wenn es in den Städten in Deutschland anders ist.
Okay. Das ist schon mal, ganz erfreuliche Info, dass es tatsächlich
im urbanen Raum ist.
Halt mal schon mal fest, hey, es werden zwar, glaube ich, ungebremst viele Fahrzeuge zugelassen, aber dann offensichtlich nicht im harten urbanen Raum, sondern dann tatsächlich da, wo es ländlicher wird und
genau.
In den Ecken, in denen es ländlicher ist, voll. Ist das Thema Superblocks, Räume gar nicht präsent, also zumindest nicht von den Bürgern, oder wie muss man sich das vorstellen?
Anders, weil gerade im ländlichen Raum ja auch die Siedlung sehr anders aufgebaut ist, also da sind die Siedlungen eigentlich gewachsen schon mit dem Auto als Mobilitätsmittel. Das heißt, das Problem ist viel weniger groß von der Qualität, oder das ist ein sehr städtisches Problem von zu viel Autoverkehr. Im ländlichen Raum sind es dann eher einzelne Achsen, die man nicht einfach kappen kann, weil oft der Autoverkehr da noch durchfließen muss. Im ländlichen Raum sind es dann andere Beispiele um Bahnhöfe, wo sie Attraktivität zu gewinnen versuchen, eher um dann auch Geschäfte anzusiedeln, um einen Lebensraum zu gestalten, wo sich die Leute aufhalten möchten. Da sind es dann fast schon mehr Standortfaktoren, um als Gemeinde attraktiv zu sein. Aber es ist schon auch im ländlichen Raum ein Thema, aber nicht im selben Ausmaß wie in der Stadt. Und ich glaube, vielleicht noch zu den Autos. Was wir zumindest bei uns beobachten, ist nicht, dass eigentlich mehr Leute ein Auto besitzen, sondern dass die Leute mehr Autos besitzen. Also, dass man nicht mehr nur ein Auto hat, sondern dass man halt zwei hat. Und ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass die Zulassungszahlen steigen, tendenziell.
Jetzt hast du gesagt, dass der Wunsch, jetzt in mal wieder in die Metropole oder den urbanen Raum zurückkehrend, dass der eben häufig dann auch aus der Bürgerschaft kommt. Also wie teilt sich das auf? Deine Projekte, die du hast, die sind tatsächlich überwiegend Bürgerschaft und dann ist alles, was da an Experiment passieren muss, auch legitimiert oder egal, ob es aus der Bürgerschaft kommt, es gibt immer noch Einzelne und die machen dann dieses Verlustangst-Thema
aus. Ja, also dass nur weil jemand sich etwas wünscht, heißt das natürlich noch nicht, dass es alle anderen auch toll finden, oder? Also das sind ja oft nicht repräsentative Anliegen, die werden einfach an die Stadt herangetragen, entweder von Gruppierungen, die sich dann gebildet haben im Quartier oder Quartiervereinen, und die decken natürlich nicht das ganze Quartier hundertprozentig ab. Also wir sind ja alles unterschiedliche Menschen, es wäre falsch zu erwarten, dass ein Quartier so homogene Wünsche hätte, wie es sein kann. Genau, es gibt auch in diesem Quartier noch Leute, die am liebsten einfach mit 50 da durchfahren, weil ihnen das Auto am wichtigsten ist, aber eine Mehrheitsmeinung ist es oft nicht mehr. Also in den Quartieren in Zürich, die wir da angeschaut haben, vor allem besitzt noch etwa jede 10. Person oder sogar noch weniger ein Auto. Also schon krass, und die Straßen sehen halt wirklich nicht so aus, als würden nur noch so wenige Leute ein Auto besitzen.
Ich war vor 5 Jahren mal in Zürich, da war das wahrscheinlich noch anders, aber ich verstehe das jetzt so, dass ihr bei Urbanista das zum einen reichlich Wissen habt, also darüber, welche Methoden man anwenden kann, was möglich ist, wenn man Sachen umsetzt, dass ihr das dann wahrscheinlich auch logischerweise auch plant, aber wahrscheinlich auch ganz stark die Kommunikation, oder? Macht ihr das auch?
Aber welche Komplikationen meinst du?
Ich sag nochmal, nee, ich meinte die Kommunikation. Ah. Also, dass ihr das ja an sich in die Bürgerschaft kommuniziert, dass ihr eventuell auch Alternativen aufzeigt, ne, wenn man sagt, okay, wir räumen jetzt zwar die Parkplätze weg, aber ne, so, das machen wir nicht einfach so, sondern, also ist Kommunikation auch ein wichtiger Bestandteil eurer Arbeit?
Absolut, ja. Also die Stadtplanung geht heute nicht mehr, ohne dass man irgendwie auch an die Kommunikation denkt, wie es dann in den Aufträgen aussieht. Manchmal werden dann diese Mandate separat vergeben. Das hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie groß die Summe ist. Aber mitdenken müssen wir es auf alle Fälle immer, weil das erleichtert dann auch die Arbeit für die Kommunikationsagentur. Und zum Beispiel die Mitwirkung, das machen wir auch sehr stark in unseren Projekten, dass wir versuchen dann, diese Stimmen auch einzubeziehen, die eben den Wunsch genau nicht geäußert haben. Und dann eigentlich das Experiment selbst eigentlich an sich ein Mitwirkungsinstrument ist, weil vorher hat man oft das Problem, wie kann ich die Leute erreichen, die das nicht interessiert, aber sobald etwas auf der Straße geschieht, dann äußern sich die Leute automatisch. Deshalb ist eigentlich das Experiment an sich ist schon eine Partizipation der Leute, und da kann man dann auch wieder viel lernen.
Spürst du denn da tendenziell sowas wie Vorfreude und Lust aufs Experimentieren, oder ist das eher so, dass die Leute sagen, oh, also ich weiß gar nicht, wie mir gerade geschieht?
Sehr unterschiedlich. Also Wenn ich auf der Straße bin, dann sind die Rückmeldungen sehr divers. Es gibt die Leute, die freuen sich, und es gibt die Leute, die sind super verärgert, und die werden dann auch sehr persönlich in ihren Aussagen.
Denen hast du auch was weggenommen.
Genau. Die verstehen es manchmal nicht. Die haben Angst, dass sich denn da Leute aufhalten, die sie vielleicht nicht da haben wollen. Die wollen vielleicht auch kein Kindergeschrei vor ihrer Wohnung. Also das sind manchmal sehr diffuse Ängste. Aber ich finde das eigentlich sehr spannend, auch mit den Leuten zu sprechen, die halt eine andere Ansicht haben, wie vielleicht auch ich. Und ich, also das hilft mir auch persönlich als Mensch, ihre Wahrnehmung zu übernehmen und auch verstehen zu wollen, was sie beschäftigt. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen die Perspektive wechseln kann, hilft es dann auch dem Projekt, dass man das vielleicht noch besser machen kann.
Du hast jetzt von Experimenten ja gesprochen. Dein Begriff initial war Experimentierfreude, und hast gemeint, ne, das Experiment selbst ist schon Partizipation. Heißt es aber im Umkehrschluss, also wir sind im Reifegrad immer noch in Experimenten unterwegs? Oder ab wann ist der Mechanismus einer Umwidmung gelebte Praxis und es wird halt einfach gemacht? Also werden wir das erreichen, oder sind wir da schon teilweise?
Ich glaube, wir kommen einfach schneller voran, wenn wir ständig experimentieren und nicht das perfekte Projekt ausarbeiten und es dann nicht machen, oder? Also Deshalb würde ich eigentlich dafür plädieren, dass wir das Experimentieren zur gängigen Praxis machen und einfach ständig ausprobieren, die Straßen umgestalten, schauen, was funktioniert, was kommt an, was funktioniert nicht. Und eigentlich so wie eine neue Praxis etablieren, statt dass wir mit einem sehr langen Planungsprozess, der bei uns 5 bis 10 Jahre für eine Straße mindestens dauern kann, und am Ende merken, oh, die Zeit hat sich völlig verändert in diesen 10 Jahren, es sind jetzt andere Anforderungen und was wir jetzt bauen, stimmt eigentlich nicht mehr mit dem Zeitgeist überein. Deshalb finde ich eigentlich, die neue Praxis muss das Experimentieren sein und ich glaube nicht, dass das ein Zeichen dafür ist, dass wir nicht wissen, was zu tun, sondern einfach, dass wir ein bisschen schneller und agiler werden, auch in der Verkehrsplanung.
Auch ein bisschen provisorischer vielleicht, ne? Also, dass man eben, also experimentieren bedeutet ja auch, okay, war nix, ne? Also, dass man auch mal daneben greift vielleicht, dass man eben auch baulich nicht jede Sache bis ins Detail ausarbeitet, sondern vielleicht auch erstmal mit Provisorien arbeitet und so weiter. Genau, und experimentieren ja wahrscheinlich auch deswegen, weil am Ende des Tages es keine Blaupause gibt, könnte ich mir vorstellen, oder? Weil ja jedes Viertel, jeder Straßenzug hat ja wahrscheinlich eigene Herausforderungen, allein schon, weil da unterschiedliche Menschen wohnen, aber die Situation ist ja nun überall unterschiedlich. Man kann ja wahrscheinlich mit so einem Grundset rangehen, aber das muss man dann ja wahrscheinlich noch immer sehr genau justieren, oder?
Genau. Und was in der Vergangenheit auch oft getan wurde, dass man versucht hat, alles durchzurechnen. Und es hat sich einfach immer wieder gezeigt, dass diese Modellrechnungen vom Verkehr sehr falsch sein können und meist nicht korrekt abbilden, was denn effektiv geschieht, wenn man auf der Straße was ändert. Deshalb müssen wir in Zukunft auch ein bisschen vorsichtiger sein. Was rechnen wir uns da jetzt zusammen? Und ist die Realität dann wirklich so? Oder bauen wir dann die Realität einfach dieser Modellrechnung nach und dann wird sie eigentlich so? Und das ist schon auch ein bisschen ein Wechsel vom Mindset. Bisher war Verkehrsplanung sehr ingenieurorientiert und ich denke, in Zukunft muss sie vielmehr auch zielbildorientiert sein und kreativer und weniger von diesen Modellen ausgehen. Und deshalb braucht es das Experimentieren, damit das auch funktionieren kann.
Kannst du mal auf Basis deiner Projekte, die du schon gelebt hast, ein bisschen erzählen, was das eigentlich bedeutet jetzt? Also die Entscheidung ist getroffen, wir wollen da mehr Raum schaffen. Und was passiert jetzt? Also wie sieht so ein Experiment aus?
Also dann gibt es meist mit der Bevölkerung, wird geschaut, was wollt ihr auf der Straße, welche neuen Nutzungen braucht das Quartier oder was wird nachgefragt. Das kann von Sportnutzungen sein auf der Straße oder das kann ein, wenn man das schließt, kann das ein Volleyballfeld sein beispielsweise. Man versucht da ein bisschen herauszufinden, was wird nachgefragt. Und dann kommen die rechtlichen Abklärungen. Weil das ist ein bisschen das Problem beim Experimentieren. Es gibt trotzdem den rechtlichen Rahmen, den man erfüllen muss. Sonst macht man sich extrem angreifbar, auch als Politikerin. Und dann kann man eigentlich relativ schnell auf die Straße gehen und probiert es aus. Und evaluiert dann auch natürlich, was passiert ist. Also das ist ja das Spannende eigentlich am Experimentieren, dass man am Ende auch schaut, gab es irgendwo Staus, gab es gefährliche Situationen, die wir nicht wollten. Vielleicht müssen wir das Projekt sogar abbrechen, weil es überraschenderweise viel schlechter kommt, als wir es erwartet hatten. Und andererseits sollten wir auch evaluieren, welche Leute sind jetzt neu da, hat sich so diese Zusammensetzung auf der Straße verändert, um nachzuweisen auch, dass es wirklich einen Effekt hatte, den man sich gewünscht hat.
Wo kommt da jetzt die Frage noch, wo kommt da jetzt Mobilität ins Spiel? Also ja, sportliche Räume und keine Ahnung, Volleyballfeld, Sandkasten, Spielwiese, das sind ja alles Dinge, die man sich so im Alltag wünscht. Ist die Mobilität schon optimal an diesem Punkt? Weil du hast gesagt, die meisten haben gar kein Auto mehr, also das ist nicht das Problem. Oder fängt es jetzt an, ins Bewusstsein zu gehen, weil plötzlich keine Autos mehr dastehen und jetzt fange ich an zu überlegen, ja, welche Mobilität und wo? Also ist es immer Teil deines Konzepts?
Also ich glaube, der Versuch ist eigentlich, dass du die Nutzungen, die du im täglichen Leben brauchst, dass du die in deinem Quartier hast. Und wenn du heute mit dem ÖV oder auch mit dem Fahrrad oder vielleicht sogar mit dem Auto 15 Minuten fahren musst zum nächsten Volleyballfeld und es morgen in deinem Quartier hast, das ist jetzt ein Beispiel, dann bist du genau gleich mobil, oder? Weil du hast dieses Volleyballfeld gleich bei dir. Das ist die gleiche Mobilität. Du erreichst das gleiche Bedürfnis, aber du erzeugst sehr viel weniger Verkehr, wenn es gleich bei dir ist, wie wenn du zuerst noch 15 bis 20 Minuten reisen musst, um dahin zu kommen. Und das ist eigentlich auch der Unterschied ein bisschen von Mobilität, oder? Mobilität sind Bedürfnisse, die wir erfüllen können. Und der Verkehr entsteht dann bei der Erfüllung dieser Mobilitätsbedürfnisse. Deshalb finde ich den Unterschied noch ganz spannend. Mobilität können wir verändern, indem wir auch die Nutzungen anders planen. Und der Verkehr ist dann immer das, was resultiert aus diesen Planungen.
Sehr gut rausgearbeitet. Danke.
aber das geht auch nur auf, wenn dann das Arbeiten, also der Nicht-Freizeit-Alltag, dann auch so lokal stattfinden kann. Ne? Also wenn ich trotzdem immer noch weiter pendeln muss, dann wird Mobilität trotzdem wieder ein essentieller Baustein.
Voll. Die Arbeit ist sicher die große Herausforderung. Andererseits nimmt das Pendeln einen immer kleiner werdenden Teil der gesamten Verkehrsleistung ein. Also der Freizeitverkehr ist inzwischen größer als die Pendelverkehre. Und mit dem zunehmenden Homeoffice wird sich das noch akzentuieren. Aber auch da, auch die Arbeitsverkehre, die entstehen eigentlich dadurch, dass wir die Städte teilweise sehr segregiert haben. Es gibt die Wohnviertel und es gibt die Arbeitsviertel. Aber die Mischflächen sind oft ein bisschen verloren gegangen. Und das erzeugt dann natürlich auch diesen Verkehr.
Ich glaube auch, also Ziel ist ja wahrscheinlich auch nicht, jegliche Mobilität, die über 15 Minuten hinausgeht, zu killen. So, es geht ja nur darum, dass man das als Ziel nimmt für die meiste Mobilität. Also die Menschen sollen ja mobil bleiben und sollen sich auch bewegen in der Stadt, in dem Land, überall hin. Aber es ist natürlich cool, wenn man viele Alterswege reduziert. Auch das ist ja am Ende des Tages Lebensqualität. Ich habe nochmal eine Frage, wenn man euch jetzt bucht oder holt oder beauftragt, zum einen, was kostet so ein Projekt? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, so grob. Und wie lange dauert das? Beziehungsweise vielleicht kannst du auch mal so ein paar typische Schritte, vielleicht gibt es ein Beispielprojekt, ein paar typische Schritte aufzeigen, so wie das dann abläuft, in welchem Zeitrahmen auch.
Also der Kostenrahmen kann sehr unterschiedlich sein. Das kann wirklich von extrem günstig und einfach sein, wo man die Bevölkerung vieles selbst machen lässt mit einfachen Materialien. Dann kann das sehr günstig sein und das kann in die Millionen gehen, wenn dann wirklich sehr hochwertige Möbel gebaut werden. Das ist auch eine Frage von der Fläche, die umgenutzt wird, von den Kommunikationsmaßnahmen. Das ist auch oft ein nicht zu unterschätzender Teil von der Arbeit. Also sehr unterschiedlich, wie groß das dann ist, und meist haben die Städte schon gewisse Vorstellungen, was sie wollen, und dann können wir uns überlegen, gut, entweder wissen wir ungefähr das Budget, das sie haben, und können so abschätzen, was möglich ist, was für ein Prozess. Oder sie wissen, was sie wollen, und wir können ihnen dann etwas sagen, was das kostet. Aber wie gesagt, es lässt sich nicht eine Hausnummer sagen, was die immer gleich ist, weil die Prozesse sehr vielfältig sind. Es kann von sehr simpel bis zu wirklich hochkomplex und großflächig gehen. Oder manchmal gehen die Projekte auch nicht von A bis Z. Oder in Zürich haben wir jetzt vor allem die Standortauswahl begleitet. Also wo kommen die Dinge dann hin? Dann macht man die Machbarkeitsprüfung und dann übernimmt jemand anders. Es kann sehr unterschiedlich sein.
Und wie läuft das dann ab? Also wenn ihr jetzt ein komplettes Projekt umsetzt, oder vielleicht setzt ihr das auch nur teilweise um, aber also das geht los damit wahrscheinlich, dass irgendjemand mal die Idee hat, ein Stadtrat vielleicht oder eine Bürgerinitiative, und dann wird da was politisch angestoßen, ne? Wir wollen was verändern. Dann werdet ihr gerufen und dann, weiß ich, erstmal eine Bestandsaufnahme oder so. Wie läuft das dann?
Ja, normalerweise machen wir eine Bestandesaufnahme. Wir schauen, was möglich ist, welche Verkehrskonzepte, dass man umsetzen kann. Wie gesagt, manchmal ist es notwendig, dass wir überhaupt zuerst mal schauen, wo. Das Wo kann man zum Beispiel mit Datenanalysen klären. Da nutzen wir dann verschiedene Quellen wie Unfälle, Schulen, Hitzebelastung in den Städten. So kann man dann etwa eingrenzen, wo macht es Sinn oder wo sind Orte, wo es besonders dringend wäre. Oder was wir dann auch auswerten zum Teil, ist der Fahrzeugbesitz offensichtlich, dass wir schauen, wo besitzen heute schon die Leute wenig Autos, und die Verteilung des Raumes ist entsprechend eher noch ungerechter. Und dann geht es dann eigentlich in die Phase von der Beteiligung, wo man die Standorte anschaut, zuerst mit Stakeholdern. Wir nennen das teilweise auch die organisierte Bevölkerung, die organisiert ist in Vereinen. Schaut man an, haben wir die richtigen Orte ausgewählt. Im zweiten Schritt spricht man dann mit der unorganisierten Bevölkerung. Das heißt, das sind die, die kein strukturelles Gefäß haben, also kein Verein, sondern die wohnen da und sind so deshalb interessiert. Und dann bekommt man Rückmeldungen, muss vielleicht das Konzept wieder anpassen, versucht auch, wie gesagt, diese Nutzungen zu finden, die im Quartier besonders nachgefragt werden. Und dann geht es eigentlich schon ziemlich an die Umsetzung, und man probiert dann aus. Dann kommen, je nachdem, wir hatten jetzt nie das Problem, dass wir mit riesigen Protesten beschäftigt waren. Wir hatten ein Projekt, das wurde nach 4 Tagen wieder beendet, weil das müssen wir heute auch sagen, selbstkritisch, das war eine kleine Gemeinde, und die Kritik auf die Politik kam postwendend, und der verantwortliche Politiker hat dann ziemlich schnell gesagt, okay, wir brechen ab. Und da zum Beispiel war sicher ein Fehler von uns, dass wir die Politik zu wenig vorbereitet haben, dass sie mit Kritik rechnen müssen und dann auch genau diese Verlustängste ein bisschen aussitzen. Oder versuchen, statt abzubrechen, zu adaptieren und ihre Ängste aufzunehmen und sich so anzupassen.
Auch kommunizieren am Ende, ne? Und genau. Maßnahmen sind dann was? Also Straßensperrung, so hier jetzt Straße gesperrt, bitte außenrum fahren, hier ist jetzt das Volleyballfeld oder hier ist jetzt
die Fahrradstraße? Genau, also klassisch, der Klassiker sind eigentlich solche Modalfilter, nennen wir das. Die sind meist so quer über eine Kreuzung, dass die Autos dann nur noch links abbiegen können und die Straße dann eigentlich für Fahrräder und Fußverkehr geöffnet ist. Das ist so das Klassische. Normalerweise wollen wir aber nicht nur einfach ein Verkehrskonzept umsetzen mit solchen Modalfiltern, weil dann entsteht der Mehrwert im öffentlichen Raum noch nicht. Deshalb normalerweise versuchen wir wirklich auch noch so Nutzungen, Spiele, Bänke, Tische, vielleicht auch Urban Gardening, solche Dinge dann reinzubringen.
Das soziale Leben vielleicht auch so ein bisschen auf den Straßen dann befeuern, oder? Dass man diesen Raum auch in Beschlag nimmt, oder?
Genau. Also es soll ja dann wirklich Lebensraum, Straße sein, nicht mehr nur Verkehrsraum.
Und das dauert dann wie lange so grob? Reden wir mal ein halbes Jahr oder 2 Jahre oder dauerhaft?
Das kann sogar nur Wochen dauern. Es gibt Projekte, die waren nur irgendwie 4-5 Wochen da. In Amsterdam gab es zum Beispiel, das war nicht von uns, aber das war eine vierspurige Straße, die sie letztes Jahr geschlossen haben für 6 Wochen. Einfach um auszuprobieren, was passiert mit dem Autoverkehr, weil sie nachher ein Bauprojekt haben und zuerst wissen wollten, was sind die Spielräume. Deshalb haben sie das Experiment gemacht. Also es kann sehr unterschiedlich sein von der Friedrichstraße, die kennt ihr wahrscheinlich auch in Berlin, das war ja auch ein Politikum, da waren es glaube ich irgendwie 2 Jahre, bis dieser Versuch wieder abgebrochen wurde. In Barcelona sind die Superblocks teilweise noch länger, bis sie dann baulich umgesetzt werden. Also vielleicht, das ist noch interessant, oder? Es gibt die temporäre Phase, aber das Ziel ist eigentlich, dass man mit den temporären Maßnahmen lernt, was man dann baulich wirklich umsetzen kann im Bauprojekt.
in Nordrhein-Westfalen gibt es ja sogar so eine Institution dafür, das Zukunftsnetzmobilität, ne? Das verleiht zum Beispiel dann auch so ein Stadtmobiliar, mit dem du dann in so einem Testzeitraum einfach deine Stadt ausstatten kannst, ne? Dass du es auch nicht selber kaufen musst, sondern leistest es halt, dann sinkt die Schwelle auch nochmal.
Voll.
Ich habe noch ein ungelöstes Problem aus einem der vorherigen Podcasts. Da haben wir mit einem Zukunftsforscher über Mobilitätsräume gesprochen. Also es ist nicht unbedingt der Raum, ne, in dem das Volleyballfeld steht, sondern gehen wir mal davon aus, du hast im Quartier oder in einem zentraleren Bereich der Stadt so umgewidmet, dass es auf jeden Fall keine Straße mehr vielleicht fürs Auto gibt. Vielleicht fahren da aber noch sowas wie Shuttlebusse. Aber es fahren zumindest mal sowas wie E-Kick-Scooter, sonstige Roller, Fahrräder, Fußgänger. Also gehen wir mal auf diese Verkehre ein. Und also wir hatten so die Augen geschlossen und vom Mobilitätsraum der Zukunft geträumt, der nicht unterteilt ist, so ganz strikt und nach Vorgabe, und hier auf dem roten Streifen fährt das Fahrrad und nebendran läuft der Fußgänger und auch noch eine Bordsteinkante und alles getrennt, sondern eigentlich wollen wir doch frei sein und überall langfahren und laufen, wie wir wollen. Und dann waren wir aber an dem Punkt, wie kriege ich das orchestriert? Weil auch wenn es nur Fußgänger und Fahrradfahrer sind, dann gibt's ja auch manchmal so den Klassenkampf und das Recht des Stärkeren und Schnelleren. Hast du aus deiner raumplanerischen Expertise und Erfahrung heraus da, also gibt's diesen Raum, den wir uns da so erträumt haben, offen und ungeregelt oder gibt's den eigentlich nicht, auch nicht in deiner Welt?
Es gibt Beispiele, wo das einigermaßen funktioniert, aber grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, dieses schöne Konzept Koexistenz ist oft schwierig, weil es einfach, egal ob das Leute auf dem Fahrrad oder im Auto oder zu Fuß sind, es gibt immer einen Anteil, der rücksichtslos unterwegs ist, und ich glaube nicht, dass wir die wegkriegen, und das führt einfach immer zu Ärger. Wenn man die pure Koexistenz plant. Zum Beispiel, wenn auf einem Gehsteig du mit dem Fahrrad fahren darfst, es gibt kaum Leute, die da zu Fuß unterwegs sind. Ich werde da auch schnell Fahrrad fahren, weil es ist ja niemand zu Fuß unterwegs. Aber sobald da jemand auftaucht, dann ist das eine sehr unangenehme Überraschung für mich und für die Person auch. Tendenziell würde ich sagen, überall, wo der schwächere Verkehrsteilnehmende in der Minderheit ist, sollte man keine Koexistenzflächen planen. Wo die schwächeren Verkehrsteilnehmer in der Mehrheit sind, geht das noch eher, aber ist auch nicht optimal. Und jetzt gerade zum Beispiel bei den Superblocks, wo wir Aufenthaltsflächen gestalten, da versuchen wir dann wirklich auch die Routen für die Fahrräder so zu legen, dass die eben nicht durch die Aufenthaltsflächen gehen, sondern dass wir das so räumlich auch unterschiedlich zu strukturieren versuchen. Also tendenziell habe ich das Gefühl, Koexistenz ist eine schöne Idee, aber in so vielen Städten mit dem heutigen Verkehrsklima noch nicht ganz so weit, genau.
Kannst du noch mal kurz eine Stadt sagen, wo du sagst, das ist super umgesetzt, das Konzept? Was können wir uns alle mal anschauen?
Ich glaube nicht, dass es eine Stadt gibt, wo das einfach konsequent so gemacht wird. Es gibt einzelne Beispiele, zum Beispiel am Bahnhof Amsterdam, da gibt es eine, die hatten das Problem, da gibt es so viele Leute, die zu Fuß unterwegs sind und so viele mit dem Fahrrad, und der einzige Weg, die wirklich irgendwie aneinander vorbeizubringen, war einfach das totale Chaos, und das funktioniert. Also da die Leute achten aufeinander, es hat immer sowohl Fahrräder als auch Leute zu Fuß, und so sind sich eigentlich alle bewusst, ich muss ein bisschen umsichtig sein, sonst funktioniert das nicht. Das ist jetzt ein Beispiel, wo ich denke, ist es gelungen. Aber wir sehen zum Beispiel, das negative Beispiel, das vielleicht alle kennen, sind Fahrradstreifen auf der Straße. Für mich ist das auch ein Stück weit Koexistenz, diese Philosophie, dass das Auto und das Fahrrad eigentlich auf der gleichen Ebene unterwegs sein sollte. Das fühlt sich einfach gerade für Leute, die vielleicht nicht wie ich mit dem Rennrad in der Stadt unterwegs sind, fühlt sich das einfach nicht gut an. weil man ständig ein bisschen die Gefahr hat, dass ein Auto auf den Fahrradstreifen ausweicht oder so.
So ein Witwenmacher, so ein Fahrstreifen, ja. Aber was ich eigentlich meinte war, gibt es ein Beispiel für eine gute Superblock-Politik, wo das umgesetzt wurde? Also ja, in welche Stadt können wir fahren? Was können wir uns anschauen?
Ja, klar. Es gibt sehr viele. Also natürlich, man kann nicht über Superblock sprechen, ohne Barcelona zu erwähnen. Das ist absolut umwerfend. Also ich würde es, wer die letzten 2-3 Jahre nicht in Barcelona war, sollte da unbedingt wieder mal hin. Das ist begeisternd. Aber es gibt ja auch in Deutschland Beispiele, wo sich das bewegt. In Belgien, ich finde zum Beispiel in Brüssel das Pentagon, das ist die Innenstadt, die wurde ziemlich auch autofrei. Gent gibt es in Brüssel. In Ljubljana gibt es diese 3 Brücken im Zentrum der Innenstadt, die jetzt, das ist schon einige Jahre her, wo auch superblockartige Versuche gemacht wurden, dass der Verkehr nur noch um die Innenstadt fließt. Ich glaube, inzwischen findet man in sehr vielen Städten so Ansätze, in welche Richtung das geht.
Sag nochmal kurz in Deutschland, das liegt uns ja am nächsten hier, also zwischen Stefan und mir.
Gibt's kein Beispiel.
Nein, ich finde eigentlich so in Berlin gibt es schon auch die Kiezblocks. Ganz ehrlich, ich glaube, ihr kennt die Straßen wahrscheinlich besser wie ich, aber es gibt da die eine Straße, da gibt es so einen schönen Fahrradweg in beide Richtungen mit diesen Blumenkästen und grüne Markierung am Boden. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Auch weil es da plötzlich Platz hat für alle. Also das Auto muss ein bisschen Platz abgeben, aber trotzdem kann es noch irgendwo überall durchfahren. Ich finde zum Beispiel den Lausitzplatz, heißt er, glaube ich, in Berlin auch sehr schön. Da wurden auch sehr viele Spiele realisiert. Das finde ich immer inspirierend. Ich glaube, auch Deutschland muss sich nicht verstecken. In München gab es gerade kürzlich einen Versuch. In Wien haben sie die Supergrätzl im Favoritenviertel, also es gibt sehr viel zu sehen und ich glaube, wenn man etwas besichtigen will, dann kann man auch einfach mal die Stadt googeln und schauen, ob es da schon Superblock-Projekte gibt und wo es sie noch nicht gibt, kann man sie ja initiieren.
Sehr gut, das ist eigentlich fast schon ein gutes Schlusswort. Wir sind nämlich am Ende des Podcasts auch schon angekommen. Die Abschlussfrage, Thomas, lautet wie immer, wenn wir uns in einem Jahr widersprechen im Podcast, was wird da unser Thema sein? Hast du eine Vorstellung?
Ja, ich hoffe, dass wir über noch viel mehr erfolgreiche Superblock-Umsetzungen in Deutschland diskutieren können und da viele Vorbilder für uns zu besichtigen wären.
Also, das hoffen wir doch. Wir halten Augen und Ohren offen und vielleicht gelingt uns als Allstars das ein oder andere Projekt vielleicht auch loszutreten. Und vielleicht auch durch den Podcast ein bisschen Lust zu machen, was auf jeden Fall rüberkam, finde ich, bei aller Verlustangst, die du genannt hast, also habe ich jetzt gar nicht gemerkt, weil du eigentlich eher von den sehr positiven Ansätzen und von dem Machbaren gesprochen hast. Also das ist mir irgendwie an der Stelle ein Stück weit hängen geblieben. Also, vielen Dank. Ich habe eingangs gesagt, Grözi, wie verabschiedet sich der Schweizer von uns? Nochmals Grözi.
Rosali. Ade. Oder einfach ciao zusammen.
Wunderbar. Dann Thomas, dir vielen Dank und wir freuen uns schon aufs nächste Gespräch mit dir.
Freue mich auch. Danke für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Was nimmst du mit aus dieser Episode?
Ja, auch wenn es irgendwie so naheliegend ist, aber das Thema Experimentieren, also seine Übersetzung, nicht zu lange verharren und sich ewig in Planungen und Wirtschaftlichkeiten und Vorteilen irgendwie verlieren und dann über die 10 Jahre, die er da irgendwie auch im stadtplanerischen Umfeld leider sehr realistisch ausgesprochen hat, sich selbst 2-mal überholt zu haben, weil, keine Ahnung, das Thema um uns herum dann mit Macht 200 an uns vorbeigezogen ist. Also das war irgendwie so herzlich logisch und einfach und trotzdem irgendwie für mich so ein bisschen der Reminder, stimmt, der hat vollkommen recht, experimentieren ist das neue Planen und das hört sich vielleicht ein bisschen halbgar an, so für manchen. Ich brauche es ja ordentlich und mit einer Klarheit, aber dieses Thema einfach agil sein im städtischen Umfeld, das finde ich das, was mich echt gerade nochmal getoucht hat. Ja.
Sei mal nicht so deutsch. So, ne? So dieses deutsche Planen wollen und machen und es muss korrekt sein und nach Norm. Klar, muss alles natürlich auch irgendwie funktionieren, aber ich glaube auch, dass wir viel mehr ausprobieren sollen und müssen. Also teilweise auch aus purer Not, weil es zum Beispiel auch nicht mehr genug Leute in den Stadtverwaltungen gibt, die jetzt jedes Ding von A bis Z durchplanen können, nur um das 2 Jahre später wieder über den Haufen zu werfen. Ne? Einfach mal machen.
Mir ging es auch, also mir ging es gar nicht so um dieses in 10 Jahren denken. Also ich bin eher fast zu ungeduldig. Also experimentieren hatte für mich in der Frage so ein bisschen den Hintergrund, wenn es funktioniert, dann experimentieren wir in der Skalierung hoffentlich ganz schnell und ganz viel weiter, weil sie experimentieren immer so nach klein und behutsam und vorsichtig und
begrenztes
eben nicht
Feld
in der Masse an und da hat so ein bisschen meine innere Ungeduld gesprochen. Aber als er da so erzählt hat, das hat schon seinen Sinn, da habe ich mir selbst auch noch mal so ein bisschen innerlich gesagt, stimmt, am Ende ist es ja ein riesiger Change-Prozess und egal in welchem Umfeld, ob Beruf oder im Privaten, wenn sich Dinge verändern, dann geht's halt nicht mit der Brechstange. Aber in Anbetracht unserer Klimasituation und wie wir da endlich mal den Hebel umlegen wollen, denke ich immer so, es muss doch irgendwo einen Moment geben, wo wir aufs Gaspedal drücken können im Sinne des Beschleunigen des Change-Prozesses. Ja, also wahrscheinlich irgendwo liegt die Wahrheit in der Mitte, ne? Also,
und das ist an sich die Sache, die ich so irre finde und die ich da auch so ein bisschen mitgenommen habe, dass man eigentlich, also ich merke so, diese Vision finde ich total schön. Ich habe ja auch wirklich in der Innenstadt gelebt. Wir hatten Glück, dass da so ein kleiner Platz davor war, aber drumherum brausten auch die Autos. Und ich hätte mir viel mehr so ein Leben da gewünscht vor der Tür. Also dass man wirklich sagt, die Stadt ist in erster Linie erstmal für die Menschen da und Lebensraum und klar, Mobilität muss stattfinden, aber muss man über das Wie reden. Und ich finde das so irre. Bei mir ist das zumindest so. Ich bin jetzt auf dem Weg zum 50 werden, aber ich kann mir das nicht vorstellen, so eine Straße autofrei zu haben. Das fühlt sich zwar richtig an, aber auch total ungewohnt und komisch. Und da denke ich so, wahrscheinlich gibt es noch ziemlich viele Leute so wie mich. Das ist einfach eine sehr ungewohnte Vorstellung, dass man sagt, wir räumen jetzt mal diese Straße frei und es gibt zum Beispiel keine Parkplätze mehr. So, das ist gelernt. Es gibt ein gelerntes Grundrecht auf dem Parkplatz. Ist halt völliger Quatsch, ne? Aber das zeigt, wie tief, zumindest in mir und glaube ich auch in vielen anderen, diese bekannten Mobilitätsmuster einfach, wie tief die eingeprägt sind. Und das finde ich, wenn ich sowas höre, merke ich das immer wieder bei mir und das finde ich total, ja, krass, aber eher im negativen Sinne, ne? So, weil ich habe total Bock auf das Neue, weil ich denke, das fühlt sich gut und richtig an.
Also, letzter Gedanke im Sinne von einfach mal experimentieren. Er hat es ja sehr aus dem Raum artikuliert und ne, welche Alltagsaktivitäten, Freizeitaktivitäten möchte ich dann da zukünftig machen. Also dieses die Barriere im Kopf der auf die 50 hier zugehenden Menschen irgendwie lösen, einfach mal machen. Also ich bin ja irgendwie auch schon lange in so einem persönlichen Experiment, was ich jetzt schon längst sagen würde, ist kein Experiment mehr, sondern Habitus geworden, aber auch im beruflichen Pendeln aufs Auto zu verzichten.
Weniger Wagen.
Ja, und mehr Fahrrad und Bahn. Und ich muss gestehen, da löst sich die gedankliche Barriere, weil ich an vielen Stellen dann merke, da wo die Straße gesperrt ist oder wo es kompliziert wird, da fahre ich halt mit dem Fahrrad doch mal kurz geradeaus, statt lange drumherum. Und wenn man das erlebt in seinem Alltag, dann glaubt man vielleicht auch an die Machbarkeit dieser gesperrten Straßen. Muss aber auch sagen, meine Anliegerstraße wurde noch nicht gesperrt und wenn die 100 Meter gesperrt werden würde und ich müsste da irgendwie
dann mal zu Plakate
tragen, dann wird es wahrscheinlich auch schwieriger, aber lassen wir es uns auf uns zukommen.
Was man sieht ist eben, also wir haben ja an sich gesprochen über das Thema Planung und Experimentieren, was man sieht, man braucht auch ein bisschen Planung, man braucht auch Experiment und am Ende geht es glaube ich darum, dieser Wandlungsprozess, also die Mobilitätswende, das bedeutet eben auch, dass man die Leute teilweise auch einzeln und mühevoll überzeugen muss. Und das schafft man, glaube ich, dadurch, dass man individuell positive Erfahrungen schafft. Und so ein Experimentierfeld kann eben so ein Raum sein, wo das passiert. Das fand ich deswegen richtig spannend, da mal drüber zu sprechen.
Absolut. So, jetzt sage ich Ade.
Genau.
Miteinander.
Und wir hören uns in der nächsten Episode.
Genau, und es gilt wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst viele Likes, abonniert, teilt die Folgen und sorgt für Multiplikation.
Dieses und werdet am besten gleich Mitglied bei den Mobility Allstars, das geht natürlich
noch besser. Auch. Dann meldet drüber. Euch direkt bei mir und wenn euch irgendwas nicht so ganz gut gefallen hat, dann schickt uns gerne Nachrichten. Wir wollen immer besser werden, weil wir sind agil.
Wir antworten auf jede Mail persönlich, obwohl wir sie natürlich festkopfweise erst abarbeiten müssen. Also, bis bald.
Bis bald. Ciao.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.